den Wurm, das zweite der sieben Leben, in denen wir uns in diesen Wochen widmen. Ihr könnt übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, dass das eine Predigtreihe ist, wo man ganz gut Leute einladen kann, die vielleicht noch nie hier waren, am Infopoint auch mehr dieser Flyer mitnehmen. Da haben wir noch einen ganzen Stapel, hoffe ich. Corrie ten Boom, da ist sie. Ich muss gleich am Anfang bekennen, ich bin nicht ein wirklicher Corrie ten Boom-Kenner. Und man kann auch in einer Woche nicht zu einem werden. Also 91 Lebensjahre, weil es sie geworden, in eine Woche Predigtvorbereitung packen geht aufgrund des Raumzeitkontinuums schwierig. Ja? Und ich habe auch beim Vorbereiten etwas gemerkt, wo ich dachte, das sage ich euch am Anfang mal. Es gibt ja so Persönlichkeiten, wenn du dich mit denen beschäftigst, dann merkst du ziemlich schnell, irgendwie kommt da was in mir zum Schwingen. So. Was die Leute gedacht haben, was sie gesagt haben, wie sie so drauf waren. Das stößt irgendwas in dir an, das fasziniert dich. Du hättest direkt Lust, dich mit diesen Leuten mal zu treffen. Kannst das jetzt Seelenverwandtschaft nennen oder die Chemie, die irgendwie stimmt oder was weiß ich. Jedenfalls, du merkst, der kommt mir irgendwie nah, der kämpft vielleicht oder die kämpft vielleicht an gleichen Fronten wie ich. Die fühlt vielleicht so ähnlich, die ist vielleicht völlig anders als ich. Aber irgendwas an ihr zieht mich in den Bann. So. Und bei dieser Frau geht es tausenden, vielleicht Millionen Menschen weltweit so. Mir nicht so richtig. Das habe ich gemerkt. Sie hat ein faszinierendes Leben gelebt. Sie ist zwar ein großartiges Vorbild durch ihr Leben geworden. Und eine absolut außergewöhnliche Frau. Aber ich habe so gedacht, naja, wenn ich jetzt heute Abend 2 Stunden mit ihr bei einem Glas Wein... Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt wollte. Also, natürlich lebt sie nicht mehr, deswegen kann man sich nicht treffen. Aber ihr wisst, was ich vielleicht meine, ja? Ich habe zum Beispiel ein paar Predigten von ihr mir angehört. Kann man im Internet noch finden. Alte Tonbandaufnahmen, die da irgendwie reingezogen worden sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich am Weiterspulen bin und so. Und okay. Also das einfach nur zu meiner Entschuldigung, warum wahrscheinlich hier Leute sitzen, die wesentlich mehr über Corrie ten Boom wissen. Sie hat eine Menge Bücher gelesen und wenn man die alle liest, weiß man wesentlich mehr als ich. Und die vielleicht jetzt gleich denken, naja, also das und das hat er aber weggelassen. Oder wer weiß, sogar irgendwie falsch dargestellt. Ich hoffe nicht. Also, einen groben Überblick über ihr Leben kann ich euch geben. Und danach, ich hoffe, ihr habt Handouts in die Hand gedrückt bekommen beim Reinkommen, seht ihr da drauf, unter den Punkten 2, 3 und 4, 3 Zitate von ihr, wo ich finde, die stehen so ein bisschen für etwas, was man aus ihrem Leben wirklich lernen kann. Okay, aber zuerst mal zu ihrem Lebenslauf. Und die Zuflucht heißt zum einen das Buch, was sie geschrieben hat, oder eins ihrer Bücher. Ich glaube, es ist ihr erstes gewesen. Und sie erzählt in diesem Buch ihr Leben, beziehungsweise die erste Hälfte ihres Lebens. Vor allem das, was sie während dem Dritten Reich erlebt hat. Glaube ich jedenfalls. Ich habe das Buch nämlich nicht gelesen. Und so heißt also ihr Buch, Die Zuflucht oder The Hiding Place. Und dieses Haus, was ihr hier seht, ihr Elternhaus, wird und wurde auch so genannt. Die Zuflucht, der Hiding Place. Denn dieses Haus stand immer offen für Menschen, die in irgendeiner Form in Not waren. Und in diesem Haus gab es zur Zeit des Dritten Reiches auch tatsächlich ein Geheimversteck, der für viele zu so einer Zuflucht wurde, wenn sie von denen gesucht wurden, die ihn nach dem Leben trachteten. Aber fangen wir von vorne an. Corrie ten Boom wird am 15.04.1892 geboren, und zwar in Holland. Und ihr Elternhaus steht in der, keine Ahnung, ob man es so ausspricht, Bertel-Joris-Straat, in der Innenstadt von Haarlem. Haarlem ist, von uns aus gesehen, kurz hinter Amsterdam und kurz vor dem Meer. Und unten in diesem Haus war ein Laden, ist auch heute noch ein Laden, und zwar ein Uhrenladen. Ihr Vater Kasper ist Uhrmacher. Ihr Großvater war das schon und hat dort diesen Laden eröffnet. So, die Familie wohnt in den Räumen darüber. Und die Familie, Corrie hat noch 3 Geschwister. Ihr seht sie da links auf dem mittleren Bild, ganz, ganz rechts. Das ist Corrie ten Boom. Sie ist die Jüngste. Und ihre Schwester heißen Betsy, Wille, Nolly und Corrie. Die Namen, habe ich gedacht, klingen so ein bisschen wie aus so einem Kinderbuch, so wie Hanni und Nanni oder irgendwie so eine Familie von so einem Ponyhof oder irgendwas. Betsy, Wilhelm, Lolli und Corri. Und tatsächlich muss die Kindheit ziemlich idyllisch gewesen sein. Liebevolle Eltern, auch sehr fromme Eltern. Jetzt nicht im negativen Sinne, aber zum Beispiel gehörte eine tägliche Hausandacht bei Tisch zum Inventar der Familie. Und die Familie, und das haben die Kinder von klein auf gelernt und mitbekommen, war sehr, sehr sozial aktiv in ihrer Stadt oder in dem Dorf. Ich glaube, es ist eine kleine Stadt. Sie engagiert sich für die Armen, bot praktische Hilfe an. Und wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, dieses Haus war schon lange vor dem Krieg immer offen für jemanden, der ein Dach über dem Kopf brauchte oder eine heiße Suppe oder was auch immer. Corrie ten Boom lernt den Beruf ihres Vaters, die wird Uhrmacher oder Uhrmacherin, übernimmt auch den Laden, die Werkstatt. Geheiratet hat Corrie nie. So, und dann kommt, und das ist jetzt die spannende Zeit, die Zeit des Dritten Reiches. Die Familie nimmt Kontakt auf zum holländischen Untergrund. Holland ist sehr schnell von den Deutschen überrannt worden, sage ich mal. Und sie knüpfen im Untergrund ein regelrechtes Netzwerk. Und das Ziel ist, Juden und anderen politischen Verfolgten oder Leuten aus dem Untergrund, die sich verstecken müssen, irgendwo an sichere Orte zu vermitteln, wo sie unterkommen können, wo sie Verstecke finden. Corrie ten Boom hat ziemlich bald innerhalb dieser Untergrundorganisation sowas wie eine Schlüsselposition inne. Und sie suchen permanent nach Familien, die den Mut haben, jemanden bei sich zu verstecken. Sie ist in dieser Zeit des Dritten Reiches so Ende 40, Anfang 50 Jahre alt. Und in ihrem Haus lebten über diese Zeit eigentlich andauernd 6 oder 7 Leute, bis sie dann wieder woanders hin konnten. Und im Bedarfsfall gab es also tatsächlich einen kleinen Raum hinter einer doppelten Wand, wo diese 6 oder 7 Leute sich verstecken konnten, wenn eine Razzia anstand oder sonst irgendwie Leute, denen man nicht trauen konnte, ins Haus kamen. Diesen Raum kann man heute noch besichtigen. Er ist da, wenn ihr auf die rechte Seite schaut, das zweite Bild von oben. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Da, wo so dieses Loch ist, das Loch bestand natürlich damals nicht, das ist heute da, um da reinschauen zu können, aber praktisch an der Stirnwand von Corrie ten Booms Schlafzimmer war eine doppelte Wand, dahinter war ein Hohlraum, ich sage jetzt einfach mal, was weiß ich, 1 Meter tief, und 6 oder 7 Leute konnten sich dort hinten drin verkriechen. Der Zugang war, dass man durch den Schrank unten in der Rückwand unten durch reinkrabbelt und sich dort drin versteckte. Also das klingt ja tatsächlich so ein bisschen eine Untergrundorganisation. Ne? Und es gab ein ausgeklügeltes Codesystem, wie man sich mit anderen Leuten im Untergrund verständigen konnte per Telefon, im Wissen, dass man wahrscheinlich abgehört wird. Ich lese mal etwas vor. Zum Beispiel, wenn ein Telefonanruf kam: Wir haben hier eine Damenuhr, die repariert werden muss, aber ich kann keine passende Uhrfeder auftreiben. Wissen Sie, wer eine haben könnte? Dann bedeutet das, wir haben hier eine Jüdin, Damenuhr, die dringend ein Versteck braucht, aber wir können keins finden. Und wenn zum Beispiel die Information dabei war, dass das Ziffernblatt nicht in Ordnung ist, dieser Uhr, dann bedeutete das übersetzt, die Person, um die es geht, sieht auffallend jüdisch aus. Also das bedeutet ein doppeltes Risiko für die, die bereit wären, sie zu verstecken. So. Insgesamt haben die ten Booms und die Helfer und die Organisation über den Krieg 800 jüdischen Menschen durch diese Arbeit das Leben gerettet. Plus politische Verfolgte und so weiter. Im Februar 1948 kommt dann ein Mann zu Corrie ten Boom und bittet um Hilfe. Er sagt, seine Frau sei verhaftet worden, weil sie auch jüdischen Verfolgten geholfen hat. Und er kenne dort einen Polizisten und gegen Bezahlung von 600 Gulden, ich glaube, es ging nicht um Kaution, sondern mehr um Bestechung, könne diese Frau freikommen, seine Frau, aber er habe das Geld nicht. Und Corrie ten Boom sagt, komm in einer Stunde wieder, dann habe ich das Geld aufgetrieben. Und das passiert so, sie gibt ihm das Geld, er nimmt das Geld gerne mit, aber er verrät die Familie an die Gestapo. Das Ganze war nur eine Falle, um herauszufinden, sind diese Leute hier bereit, ihm zu helfen. Und deswegen werden am 28. Februar 1944 Corrie, ihre Geschwister und auch der schon sehr alt gewordene Vater verhaftet. Und zu dieser Zeit befinden sich tatsächlich 6 oder 7 Juden, ich glaube nicht nur Juden, auch noch andere, im Haus und verstecken sich in dieser Kammer. und werden tatsächlich trotz gründlicher Razzia nicht gefunden. Obwohl man das Haus nachher tagelang beobachtet, können nach 47 Stunden andere Mitglieder dieser Untergrundorganisation die Leute aus diesem Gefängnis befreien oder aus diesem Versteck befreien. Eine Schwester, die zweitjüngste, und ihr Bruder kommen sehr bald wieder frei. Und der leitende Beamte will auch den Vater freilassen, einfach weil der Mann schon so alt ist. Und er sagt ihm, wenn du dir in Zukunft nichts mehr zu Schulden kommen lässt, dann kannst du jetzt gehen. Und der Vater sagt, wenn ich heute nach Hause gehe, dann werde ich morgen wieder jedem Menschen in Not, der bei mir anklopft, die Tür öffnen. Der 84-jährige Vater stirbt nach 10 Tagen Haft. Corrie und ihre Schwester Betsy, die Älteste, bleiben für 10 Monate in Haft. Zuerst in zwei verschiedenen Gefängnissen. Einfach weil man belastendes Material im Haus gefunden hat. Zwar die versteckten Leute nicht finden konnte, aber sonstiges Material. Und sie landen schließlich im KZ Ravensbrück bei Berlin. Und diese Zeit dort ist die leidvollste, wird die leidvollste im Leben von Corrie ten Boom und ihrer Schwester. Und die Zeit dort, über dies kann man viel, viel lesen. Sie schreibt viel darüber. Das will ich gar nicht alles wiederholen hier. Aber sie ist geprägt vom Überleben dieser Zeit. Und wenn man die Bücher liest von ihr, sie ist geprägt von ihrem schier unbändigen Willen, daran festzuhalten, dass sie diese Zeit überstehen kann, einfach durch ihren Glauben an Gott. Und dass das, was um sie herum passiert, nicht die letzte Realität ist, sondern dass es eine größere Realität gibt, an der sie festhält. Und die ihr sogar Liebe gibt, natürlich für die Mitgefangenen, aber sogar hilft, die nicht zu hassen, die ihr täglich Grausames antun. Und was diese Zeit auch noch prägt, Corrie und ihre Schwester fangen an, ihren Glauben, der ihnen halt gibt, im KZ zu teilen. Man muss sagen, sie fangen an zu evangelisieren. Irgendwie ist es ihnen gelungen, eine Bibel ins KZ mitzuschmuggeln und sie halten heimlich Gottesdienste, sie beten mit den inhaftierten Frauen, dort waren nur Frauen, sie geben ihren Glauben aktiv weiter. In dieser Zeit ist die ältere Schwester von ihrem Glauben her eigentlich die stärkere. Corrie hält sich ein bisschen an dem Glauben ihrer Schwester auch fest. Aber körperlich ist sie die wesentlich schwächere. Und deswegen stirbt ihre Schwester ein paar Tage, bevor Corrie dann, warum auch immer, entlassen wird. Also außer ihrer Schwester und ihrem Vater sind durch die Verfolgung im Dritten Reich außerdem ihr Bruder umgekommen, denn er stirbt zwar nach dem Krieg erst an Tuberkulose, aber diese Tuberkulose hatte sie in Gefangenschaft zugezogen. Und auch ein Neffe von Corrie ten Boom kommt durch die Nazis um. Also sie verliert 4 Leute aus ihrer Familie. Die Zeit nach dem Krieg dann ist nicht weniger wichtig in Corrie ten Booms Leben, aber man kann sie viel schneller erzählen. Zunächst eröffnet sie in ihrer Heimat ein Reha-Zentrum, muss man so nennen. Ich glaube, für körperlich und für auch psychisch verletzte Menschen durch den Krieg. Also für vom Krieg betroffene Menschen eröffnet sie ein Reha-Zentrum in ihrer Heimat. Und dann drängt es sie ziemlich schnell, rauszugehen und der Welt zu erzählen, was sie erlebt hat. Im Besonderen und gerade auch zurück nach Deutschland zu gehen. Und von Gottes Liebe weiterzusagen. Vergebung zu predigen. Und aus dieser Entscheidung folgen dann letztlich eigentlich 33 Jahre Reisedienst weltweit in 60 Ländern dieser Erde, wo sie ihren Glauben weitergibt. Durch das Buch Die Zuflucht wird sie weltweit bekannt, sie erhält diverse Ehrungen, sie pflanzt einen Baum in Yad Vashem, wenn ihr schon mal da wart oder gehört habt, das ist die Gedenkstätte in Jerusalem, die Gedenkstätte an den Holocaust und Menschen, die sich besonders verdient gemacht haben in dieser Zeit zur Rettung oder zur Hilfe für das jüdische Volk, dürfen dort Bäume pflanzen. Man kann dort vorbeigehen und schauen, wer hier alles, Oskar Schindler zum Beispiel, findet man auch. Corrie ten Boom eben auch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie sogar zum Ritter geschlagen worden von der holländischen Königin. Es gibt unzählige Bücher über sie, von ihr vor allem, Predigten, Vorträge. Wenn ihr das googelt, findet ihr viel. Ihr Leben wurde verfilmt. Es kann sogar sein, dass Leute hier sitzen, vielleicht, die sie noch live gehört haben mal. Ich nicht. Dafür bin ich zu spät geboren oder sie zu jung gestorben, wie man will. Ich war 10, als sie 1983, genau an ihrem Geburtstag, diese Welt verlässt. Und ich habe gelesen, nach jüdischem Verständnis sei es eine besondere Ehre und nur besonderen Menschen vorbehalten, genau an ihrem Geburtstag diese Welt wieder zu verlassen. Corrie ten Boom war offensichtlich eine solche Person. Gut, so viel zu ihrem Leben. Was, glaube ich, jeden in den Bann zieht, der sich mit dieser Frau beschäftigt, sogar so einen wie mich. Das sind drei Dinge. Es sind übrigens immer drei Dinge. Ist euch das schon aufgefallen im Leben? Es muss so sein. Wir haben gelernt in meinem Studium, jede gute Predigt hält drei Punkte. Und wenn mir jetzt bei Corrie ten Boom nur zwei Sachen eingefallen wären, dann hätte ich mir eine dritte ausgedacht. Musste ich aber nicht, weil es sind ja immer drei. So. Ich habe euch das in so drei Zitate gefasst, die irgendwie diesen Charakterzug oder das, was man von diesem Leben lernen kann, so zusammenfassen. Das zweite Zitat ist sehr, sehr kurz, weil es eigentlich sehr, sehr lang ist. Erkläre ich euch gleich. Das erste heißt, das hat sie gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Was einem bei Corrie ten Booms Leben tatsächlich fast den Atem nimmt, ist ihr felsenfester, unerschütterlicher, kindlicher Glaube, oder ich würde sagen, ihr kindliches Vertrauen auf Gott und der Mut und die Entschlossenheit, der daraus erwächst. Ich weiß nicht, ob sie von Natur aus ein mutiger Mensch war, aber ihr Vertrauen zu Jesus ließ sie Dinge tun, bei der ich mir in die Hose gemacht hätte. Und vor allen Dingen natürlich in dieser Zeit des Dritten Reiches. Sie riskierten durch diese organisierte Hilfe für jüdische Mitmenschen täglich ihr Leben. Über Jahre. Und vier ten Booms haben ihr Leben verloren dadurch. Und mir scheint, wenn ich das mir so anschaue, ihr Mut, ihre Entschlossenheit kam aus einem sehr, sehr schlichten, sehr, sehr einfachen Glauben, der Jesus die Bibel einfach beim Wort nahm. Und an dem Punkt war das auch, wo ich beim Lesen gemerkt habe, boah, da klingt was bei mir nicht so richtig an. Also ich habe gemerkt, manchmal sieht sie mir die Dinge auch zu einfach. Zu einfache Antworten für schwierige Lebensfragen, habe ich so empfunden. Das klingt alles nicht besonders kompliziert bei ihr, wenn sie über die Bibel redet, über den Glauben. Das ist alles sehr einfach. Aber darin lag auch ihre Stärke. Das muss man einfach anerkennen. Und dieser Satz, den ihr da von Jesus jetzt eingeblendet bekommt, so richtig, dauert ein bisschen, könnte ein Satz gewesen sein, den Corrie ten Boom geprägt hat, weiß ich nicht. Aber das ist sowas, was so richtig zu ihr passt. Jesus hat gesagt, wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Jeder denkende Mensch sagt, boah, ja na gut, ganz so kann es ja nicht sein. Also, wenn ich heute nur ganz, ganz fest darum bitte und darauf vertraue, dann werde ich deswegen morgen nicht unbedingt König von Deutschland sein, auch wenn ich mir das wünsche. Also, so einfach ist die Gleichung ja nicht. Einfach nur vertrauen, dann werden alle deine Gebete erhört. Das muss man schon ein bisschen differenzieren. Und das muss man auch wirklich differenzieren. Aber Corrie ten Boom war jemand, der ganz schlicht die Zusagen der Bibel einfach für sich in Anspruch genommen hat. Sie verließ sich einfach auf solche Worte. Und sie hat dadurch auch viel erlebt. Und ich glaube, manchmal blieb ihr wahrscheinlich auch einfach nichts anderes übrig, als sich jetzt darauf zu verlassen. Und sie betete oft. Und sie war ein Mensch, die dann wirklich darauf vertrauen konnte, okay, wie auch immer, Gott wird sich jetzt darum kümmern. Zwei Beispiele. Eins ist, als sie ins KZ eingeliefert werden. Und sie müssen sich dieser demütigenden Prozedur unterziehen, unbekleidet untersucht zu werden und an den Wärterinnen da vorbeizugehen. Und sie werden kontrolliert und sie dürfen sich dann irgend so eine Art Hemd wieder überziehen, aber es ist ihnen verboten, sonst irgendetwas ihrer sonstigen Kleider oder Utensilien mitzunehmen. Und sie nimmt sich einfach ihre, ich weiß nicht, warme Klamotten, ich weiß nicht, was es genau war, ein Pullover oder sowas, stopft sich das unter ihr Hemd, man sieht es deutlich, und betet darum, schenke einfach, dass ich es nicht merken. Stell deine Engel um mich, was auch immer. Und sie steht dann in der Reihe und die Frauen werden gefilzt, abgeklopft, so wie beim Flughafen. Und eigentlich ist es nicht möglich, irgendwas mitzunehmen. Und sie sagt, als ich an die Reihe komme, lässt sie mich einfach aus und kontrolliert die hinter mir. Und sie ist schon begeistert und dann kommt eine zweite Kontrolle. Und sie sagt, als ich dahin ging, wusste ich, sie werden mich nicht sehen. Sie werden es einfach nicht bemerken. Und sie kann so tatsächlich diese Kleider mit reinnehmen. Also sie betet und dann vertraut sie einfach. Und sie erlebt ein anderes Wunder, kleines Beispiel, sie hat Vitamintropfen irgendwie auch mitschmuggeln können, durch, weiß ich nicht, die durften irgendwie so Toilettenartikel mitnehmen und Eine Wärterin sieht einfach, dass du den Lauftabletten hast. Die wirft sie wieder rein in ihr Fläschchen und hat also Vitamintropfen dabei. Ein halb leeres Fläschchen. Und sie fängt an, in ihrem Trakt da, das den Frauen jeden Morgen zu verteilen, löffelweise Vitamintropfen zu geben. Sie sagt, die Dinger wurden nicht leer. Sie wurden nicht weniger. Und die Frauen fingen nach ein paar Wochen sich schon an, darüber lustig zu machen. Es gibt in der eine Geschichte in der Bibel, wo eine Witwe Öl in einem Krug hat, der wird nicht leer. Und sie wird die Witwe von Zarephat genannt. Und sie sagten dann schon irgendwann mal, nicht mehr, gib mir von deinen Vitamintropfen, sondern gib mir von dem Fläschchen der Witwe von Zarephat. Weil sie merken, das Ding wird nicht leer. Und es wurde genau dann leer, wo sie eine andere Form gefunden haben, die nötigen Vitamine irgendwie zu sich zu nehmen. Irgendwie gab es eine andere Lebensmittelausgabe oder so. Also sie erlebt tatsächlich Dinge. Aber das muss man auch sagen, zum größten Teil ist das, was sie erlebt, Leid. Und die Antwort der Gebete sind nicht Wunder, die das Leid wegwischen, sondern sind Kraft, dieses Leid auszuhalten und nicht daran kaputt zu gehen. Okay, aber das können wir von ihr lernen. Könnte es sein, dass wir manchmal so wenig von einem lebendigen Gott erleben, weil wir einfach so leben, als sei er gar nicht da. Also wir vertrauen im Kopf schon darauf, dass er da ist, aber wir leben nicht so, als ob es so wäre. Wir regeln die Dinge lieber selber. Können wir allerdings auch. Ne? Also Gott beim Wort nehmen, das scheint uns oft zu risikoreich. Kann das ein Grund sein, dass wir manchmal auch so wenig zu erzählen haben davon, dass wir Gott als lebendig erleben? Okay, das zweite Zitat, das ist kurze Fischen verboten. Corrie ten Boom war eine von Millionen Menschen, die im Dritten Reich unglaubliche Grausamkeit an sich selbst erleben mussten. Und ihr Lebensthema nach dem Krieg war Vergeben. Wenn sie von Vergebung sprachen, jetzt meine ich mal zuerst die Vergebung, die Gott für uns hat, da benutzte sie oft ein Bild, das Bild vom Meer. Es ist ein biblisches Bild, dass Gott unsere Schuld nimmt und sie an der Stelle, wo das Meer am tiefsten ist, versenkt. Und Corrie ten Boom hat dann immer noch dazugefügt, und ich glaube sogar, er stellt ein Schild auf, wo drauf steht, Fischen verboten. Also, dass Gott diese grausame Menschheit, die sie erlebt hat, und sie selbst auch, die sie sich erlebt hat mit ihren eigenen Fehlern, mit ihrer eigenen Schuld, dass Gott uns so liebt und uns so gerne vergibt und unsere Schuld dort versenkt, das gab Corrie ten Boom die Kraft, selber zu vergeben. Und sie nahm das ernst, was Jesus über Vergebung gesagt hat. Lest ihr jetzt auch gleich da oben. Da steht, wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Zu diesem Punkt hört ihr jetzt einen Text, den Corrie ten Boom selber geschrieben hat oder ist aus einer ihrer Predigten verschriftet worden, und die Imke liest euch das vor.
Es war eine Kirche in München, wo ich ihn traf. Einen hageren, hellblonden Mann in einem grauen Mantel, in der Hand einen Pilzhut fest umklammert. Die Menschen verließen den Raum im Kellergeschoss, in dem ich soeben gesprochen hatte. Langsam gingen sie an den Holzstühlen entlang, dem Hinterausgang entgegen. Es war 1947 und ich war vor kurzem von Holland in das besiegte Deutschland mit der Botschaft gekommen, dass Gott vergibt. Die ernsten Gesichter starrten mich an und wagten kaum, das zu glauben. Schweigend standen die Menschen auf, schweigend zogen sie sich ihre Mäntel an, schweigend verließen sie den Raum. Das war, als ich ihn sah. Er bahnte sich einen Weg durch die Menge. Einen Augenblick lang sah ich seinen Mantel und den braunen Hut. Im nächsten Augenblick die blaue Uniform und eine Schirmmütze mit dem Totenkopf und den gekreuzten Knochen drauf. Es kam wie ein Blitz. Der riesige Raum mit seinem Helm, mit seinem kalten Oberlicht, der traurige Haufen der Kleider und der Schuhe in der Mitte des Fußbodens, eine nackte Schande, an diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Vor mir konnte ich die zierliche Gestalt meiner Schwester erkennen. Die Rippen starrten scharf durch die dünne Haut. Betty, wie abgemagert du warst. Dieser Mann war Aufseher am Konzentrationslager Ravensbrück gewesen, wo wir hingeschickt wurden. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir. Eine wunderbare Botschaft, Fräulein. Es ist gut zu wissen, dass, wie Sie sagen, all unsere Sünden auf dem Meeresboden liegen. Und ich, die so routiniert über Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meinem Notizbuch herum, anstatt seine Hand zu ergreifen. Natürlich würde er sich nicht mehr an mich erinnern. Wie konnte er sich überhaupt an eine Gefangene unter Tausenden von Frauen erinnern? Aber ich konnte mich an ihn und seine Lederpeitsche erinnern, die an seinem Gürtel hin und her baumelte. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich mit meinen Häschern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Mein Blut schien mir schier in den Adern zu gerinnen. Sie haben Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Nein, er konnte sich wirklich nicht an mich erinnern. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten von dort vergeben hat. Ich würde sie jedoch auch gerne von Ihnen hören, von Ihren Lippen, Fräulein. Er streckte seine Hand ein zweites Mal aus. Können Sie mir vergeben? Ich stand da, ich, deren Sünden jeden Tag vergeben werden mussten und konnte es nicht tun. Betsy war an diesem Ort umgekommen. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod austilgen, nur weil er um Vergebung bat? Es konnten nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, wie er da mit ausgestreckter Hand dastand. Für mich jedoch erschienen sie wie Stunden, während ich einen Kampf mit der schwierigsten Sache zu tun hatte, der man sich jemals überwinden musste. Ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns zu Schaden zugefügt haben. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, sagte Jesus, wird auch euer himmlischer Vater eure Übertretungen nicht vergeben. Ich kannte es nicht nur als ein Gebot Gottes, sondern auch aus täglicher Erfahrung. Seit Kriegsende hatte ich in Holland ein Heim für Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft aufgebaut. Wer seinen ehemaligen Feinden zu vergeben vermochte, konnte auch bald wieder in die Außenwelt zurückkehren und sein Leben neu in die Hand nehmen, ganz gleich, welche physischen Narben zurückblieben. Diejenigen, die ihre Verbitterung hegten, blieben auch geistig invalide. So einfach und doch so schrecklich war das. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion, dies war mir auch klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben, so viel kann ich tun. Du musst die Gefühle dazu geben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos und mechanisch in die mir ausgestreckte Hand. Während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien mir völlig durch mich zu strömen und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich, von ganzem Herzen. Für einige Augenblicke hielten wir uns ganz fest, der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment verspürt. Und weil ich so in dieser schwierigen Situation gelernt hatte zu vergeben, würde ich gerne sagen können, dass ich damit nie wieder Schwierigkeiten gehabt habe. Ich wünschte sagen zu können, dass seit dieser Begebenheit barmherzige und liebevolle Gedanken ganz selbstverständlich durch mich flossen. Leider war dem nicht so. Wenn es eines gibt, was ich mit meinen 80 Jahren gelernt habe, dann ist es, dass man gute Gefühle und gutes Benehmen nicht bewahren kann. Man kann sie sich nur täglich frisch von Gott verschaffen.
Das Dritte, zum Schluss noch. Sie hat gesagt, jeder Mensch ist ein Missionsfeld oder ein Missionar. Steile Aussage. Corrie ten Boom sah während des Krieges ihren Auftrag darin, Menschenleben zu retten, ihnen Schutzraum zu bieten vor der Verfolgung der Nazis. Und dafür hat sie ihr Leben riskiert. Und mit der gleichen Leidenschaft hat sie im KZ und dann nach dem Krieg, in der zweiten Hälfte ihres Lebens, das Gleiche getan. Sich eingesetzt, um Menschen zu retten, allerdings in einer anderen Sinne. Indem sie mit diesen Menschen ihren Leben, ihren Glauben teilte. Für sie bedeutete, wenn man Gott kennt, gerettet sein und wenn man Gott nicht kennt, verloren sein. So schlicht und einfach sah sie das. Und wer Gott, oder sie hätte wahrscheinlich gesagt, wer Jesus nicht kennt, der muss ihn kennenlernen. Der ist Missionsfeld. Und wer Jesus hingegen kennt, der muss eigentlich Missionar sein. Nicht in dem Sinne, dass man nach Afrika geht oder was, sondern in dem Sinne, dass ich weiß, wo das Leben ist und ich muss es teilen mit denen, die es nicht wissen. Nur wenige Christen heute, nur wenige Kirchen heute nehmen den Auftrag Jesu noch so ernst, wie sie ihn ernst genommen hat. Darum seht ihr Matthäus 28, einen der letzten Verse im Matthäus-Evangelium, wo Jesus diesen Auftrag gibt. Ich lese jetzt mal nicht vor, könnt ihr selber lesen. Wir finden, wir fühlen, das sei irgendwie aufdringlich, wenn Christen als Missionare auftreten. Ja? Und ich denke auch, die Wege, über die man das tut, also die Wege, die Art und Weise, wie man seinen Glauben weitergibt, die sind sicher heute anders, als Corrie ten Boom das getan hat. So. Aber wenn, ich sag mal diesen Steinsatz, wenn Kirche nicht mehr missionarisch ist, dann hat sie eigentlich ihre Daseinsberechtigung verloren. Dann lebt sie nicht mehr in dem, was Jesus an Auftrag seiner Kirche mitgegeben hat. Und zu Jüngern, zu Christen, die keinen Anlass mehr sehen, andere mit ihrem Glauben anzustecken, hat Jesus mal gesagt, solche Leute sind wie Salz, das nicht mehr salzt, oder wie Licht, das nicht mehr leuchtet, sondern man stellt es anstatt irgendwo, wo man es gut sehen kann, irgendwie unter einen Eimer. Corrie ten Boom hat ein paar ganz unbequeme Fragen gestellt. Sie fordert heraus, schlicht zu vertrauen. Sie fordert heraus, zu vergeben, selbst denen, die uns Dinge angetan haben, die wir eigentlich aus unserem Herzen her gar nicht so vergeben können. Und sie fordert heraus, wenn wir Gott kennen, andere mit einzuladen, diesen Gott kennenzulernen. Jetzt zum Schluss werdet ihr einfach noch ein paar Zitate von ihr da vorne sehen und lesen können. Alex kommt hier ans Piano und klimpert ein bisschen dazu. Und lasst es einfach noch mal so eine Minute oder zwei auf euch wirken. Wir stehen zum Schluss noch mal auf und bitten Gott, uns in der kommenden Woche zu segnen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Segen nicht nur den vier Kids gilt, die wir heute im Besonderen gesegnet haben, sondern dass deine Güte, deine Treue, deine Gnade, deine Liebe für uns jeden Tag gilt. Wir machen uns bewusst, Herr, dass du diese Welt in der Hand hast, unabhängig von dem, was wir täglich erleben. Ich danke dir für Menschen wie Corrie ten Boom, die an dieser Realität festgehalten haben, obwohl das Leben, was sie erleben mussten, zeitweise kaum zu ertragen war. Ich möchte dich bitten, dass du uns deswegen mit Kraft segnest und Vertrauen zu dir. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest mit dem Wunsch und dem Willen, vergeben zu können und dem Mut, es wirklich zu tun. Ich möchte dich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die um mich wissen, die dich kennen, die an dich glauben und die das nicht nur für sich behalten, sondern auch weitergeben. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.